Ja, ihr lieben Geschwister, das erste Mal, dass ich sonntags morgens hier bei euch bin, freue mich sehr, auch für das Vertrauen, das ihr mir entgegengebracht habt, dass ich heute Morgen hier sein darf, um euch etwas aus dem Wort Gottes weiterzugeben. Das habt ihr schon gehört, ich komme aus der Gemeinde Monheim-Baumberg, das sind nur 25 Minuten mit dem Auto von hier sonntags morgens. Am Nachmittag ein bisschen länger, aber ansonsten sind wir eigentlich gar nicht weit auseinander. Und ich habe auch gehört, Lennart aus Opladen ist nächste Woche hier. Ist gut, wenn so ein Austausch auch unter den Gemeinden, die so im Umfeld sind, im nahen Bereich, dass man so einen Austausch auch hat. Ich habe Grüße mitgebracht von den Geschwistern aus Monheim-Baumberg, darf die an euch weitergeben. Die wissen, dass ich heute Morgen hier bei euch bin. Und es ist mir wirklich eine Freude, mit euch gleich im Wort Gottes etwas anzusehen. Zu Beginn eine Sache, die möchte ich euch mal vorstellen. Am Donnerstag Mittag in der Kantine, ich gehe mal von der Arbeit aus in der Kantine essen, habe ich ein leckeres Schweineschnitzel gegessen mit Pommes und ein bisschen Salat dabei. Und ab und zu gibt es in der Kantine freitags auch mal diese Tintenfischringe. Die esse ich dann auch schon mal gerne. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, ist doch jetzt nichts Besonderes, oder? Ihr rümpft da nicht die Nase darüber, wenn ich mal ein Schweineschnitzel esse. Aber es gab Zeiten in der Gemeinde Jesu Christi, da war das anders. Wenn man gesagt hat, ich habe Schweinefleisch gegessen, da gab es doch etwas kulturelle Unterschiede, die einige dazu gebracht haben zu sagen, puh, das ist aber nicht ganz gut, was du da gemacht hast. Ihr wisst vielleicht, dass ich regelmäßig bei Sintis bin. Jeden Dienstag ist da eine Bibelstunde in Düsseldorf. Und da bin ich dann auch und betrachte mit den Sintis zusammen das Wort Gottes. Und auch die Sintis haben gewisse kulturelle Gepflogenheiten, worauf man ein bisschen Acht geben muss. Ich könnte da also nicht sagen, ich habe einen leckeren Sauerbraten gegessen aus Pferdefleisch. Dann wäre direkt die Stimmung gekippt, weil es aufgrund ihrer kulturellen Prägung nicht möglich ist, Pferdefleisch zu essen. Und so gibt es immer wieder Dinge im Zusammenleben, wo man ein bisschen aufeinander Acht haben muss, wie man sich verhält und wie man sich gibt. Wenn ich jetzt gesagt hätte, am 31.10. habe ich eine große Halloween-Party geschmissen bei mir zu Hause, dann würdet ihr mit Recht wahrscheinlich die Nase rümpfen und sagen, da stimmt aber irgendwas nicht. Wie kann ein Bruder, der ja Verantwortung in der Gemeinde übernimmt, eine solche Feier vornehmen? Also da hätte ich durchaus Verständnis, wenn ihr Bedenken hättet, dass ich hier oben stehe, wenn ich Halloween feiere. Habe ich nicht, keine Sorge. Wir waren gar nicht hier, wir waren weit weg, die Eva und ich, meine Frau. Aber so gibt es immer im Zusammenleben gewisse Reibungspunkte, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ich habe eben hier mit dem Ehepaar, was aus Indien stammt, gesprochen. Sie kommen auch aus einem ganz anderen kulturellen Hintergrund. Und vielleicht gibt es auch hier und da im Zusammenleben ja Situationen, wo man irgendwie ja Missverständnisse hat, wo ein Verhalten einfach dazu führt, dass der andere sich ein bisschen zurückzieht. Und wenn ich gehört habe, ihr habt ja auch lange Zeit mit Migranten gearbeitet, auch da muss man ja sehr behutsam mit ihnen umgehen im Zusammenleben und gucken, dass man nicht gleich im Vorfeld irgendwas tut, was sie abstößt oder wo sie nicht direkt mit klarkommen. Wir wollen jetzt einmal aufschlagen aus dem Wort Gottes den Römerbrief und da das Kapitel 15. Diese Situation, die ich gerade geschildert habe, wo ihr ja auch so ein Stück weit auch in der heutigen Zeit bei den kulturellen Unterschieden der Menschen durchaus ein Feeling für habt, was meine ich da eigentlich? Diese Situation gab es damals in der Gemeinde in Rom auch. Und damals gab es halt Christen, die aus den Nationen gläubig geworden sind und Christen, die aus dem Volk der Juden gläubig geworden sind. Und da gab es dann einfach aufgrund dieser Prägung der jüdischen Gläubigen gewisse Dinge, die sie als Rucksack mit sich herumgeschleppt haben, die ihnen das Verhalten der Nationenchristen manchmal etwas schwierig erscheinen ließ. Und sie haben halt ja mit der Muttermilch aufgesogen, Schweinefleisch nicht zu essen, alles, was keine Floßfedern hat, alles, was also nicht wie ein Fisch aussah, also Tintenfisch hätten die auch nicht gegessen und so weiter. Da hatten die ein gewisses Problem mit, wenn das andere gegessen haben, auch Schweinefleisch oder auch gewisse rituelle Handlungen, die sie immer noch vielleicht so ein Stück weit als Rucksack mit sich herumschleppten. Und die Menschen aus den Nationen, die gläubig geworden sind an den Herrn Jesus, die hatten gar kein großes Problem damit, mal Schweinefleisch zu essen. Wenn ihr jetzt hier Geschwister da hättet, die aus dem Islam zum Christentum konvertiert wären, die würden vielleicht auch aufgrund ihrer Prägung her sagen, Schweinefleisch muss ich nicht unbedingt essen. Da esse ich lieber Rind oder Geflügel oder Fisch oder sowas. Und so müssen wir auch im Zusammenleben darauf achten, wie wir uns verhalten. Wir kommen alle aus völlig verschiedenen Hintergründen. Wenn wir der Gemeinde Jesu Christi hinzugetan werden, kommen wir aus vielleicht ganz anderen Hintergründen. Ich selber bin aus der katholischen Kirche zum Glauben gekommen an den Herrn Jesus mit 15 Jahren, bin aber eben lange Jahre geprägt worden, auch durch katholische Kirche. Und da eben durch Glaubensgrundsätze, die man da so mitkriegt. Und auch da muss man erstmal lernen, das abzulegen und gewisse Dinge neu zu sehen. Und so gibt es, wenn ich jeden Einzelnen von euch frage, sicherlich ganz unterschiedliche Prägungen, die er mitgenommen hat, aus seiner familiären Prägung, aus seiner religiösen oder kulturellen Prägung. Aber Gott setzt eben Gemeinde Jesu Christi zusammen aus allen möglichen Denominationen, aus allen möglichen Hintergründen, alle möglichen Menschen, die hier zusammengetan werden, ob arm, ob reich, ob Chef oder Hartz-IV-Empfänger, ob Sinti, Inder, Türke, Deutscher, egal woher wird Gemeinde Jesu Christi gebaut. Alles errettete Sünder durch Jesus Christus. Und das bringt zuweilen schon mal ein bisschen Sprengstoff mit im Zusammenleben. Und da wollen wir jetzt einmal im Kapitel 15 im Römerbrief die Verse 1 bis 7 lesen und die uns heute mal ein bisschen anschauen. Wir aber, die Starken, sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, auch da muss man Geduld üben. Gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Dieser Abschnitt steht in einem Kontext im Römerbrief, wo es tatsächlich darum ging, dieses Zusammenleben zwischen Judenchristen und Nationenchristen zu beleuchten und die Schwierigkeiten, die es da gegeben hat, einfach mal darzustellen, bewusst zu machen und auch jetzt aus christlicher Sicht, wie soll ich denn mit diesen Unterschiedlichkeiten umgehen? Und dann sagt der Paulus hier, Kapitel 15, Vers 1, wir aber, die Starken, sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Wir aber, die Starken. Er selber sieht sich als einen an, der stark ist im Glauben, stark in der Erkenntnis des Wortes Gottes, in dem Willen Gottes, der also sich auskennt, was denn die Gedanken Gottes sind und der auch ein geheiligtes Leben führt, der Gott nachfolgt, der sein Leben ihm zur Verfügung stellt. Er sieht sich als einen Starken an. Und er sagt, wir die Starken, und nimmt dann alle die mit hinein in Rom, die sich auch als Starke sehen. Wir sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Er macht also eine Gruppierung der Starken und der Schwachen. Jetzt die erste Frage an dich. Wenn du das so hörst, wozu würdest du dich denn zählen? Zu den Starken oder eher zu den Schwachen? Das muss jeder für sich jetzt mal für sich beantworten in seinem Kopf. Paulus sagt aber, die Starken sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Ihr, die Starken, könnt nicht einfach nur vorwegrennen und vorweglaufen und alles bestimmen und gar nicht darauf Acht haben, dass die, die hinten sind, gar nicht so schnell mitkommen. Oder die, die ein Problem mit gewissen Dingen haben, dass die abgehängt werden. Das sollt ihr nicht machen, sondern ihr habt eine Verpflichtung und eine Verantwortung, wenn ihr euch als Starke seht, die Schwachen auch mitzunehmen in ihren Schwachheiten und ihnen keinen Anstoß zu geben. Und so werde ich auch, wenn ich bei den Sintis bin, nicht rausprosaunen, ich habe einen leckeren Sauerbraten gegessen. Da werde ich mich weise verhalten. Und dann werde ich darüber, wenn ich welches gegessen hätte, Pferdefleisch, werde ich darüber eben gar nicht reden, um ihnen keinen Anstoß zu geben. Oder ich nehme mich sogar zurück und sage, weil ich weiß, ich werde bei den Sintis sein, und damit ich gar nicht in Nöte komme, esse ich kein Pferdefleisch mehr. Fällt mir nicht schwer, ist mir kein Angang, lasse ich halt bleiben. Und so kann es aber durchaus sein, dass wir heute ja im Zusammenleben in einer Gemeinde, und ich bin froh und dankbar, dass ich euch gar nicht so gut kenne, ich kann von hier oben ganz frei reden, ohne dass ich jemanden hoffe, auf den Schlips zu treten. Ich bin nicht gebrieft worden im Vorfeld von irgendwem, sag mal dieses oder jenes. Nein, ich kann ganz frei von hier oben reden. Vielleicht treffe ich genau ins Schwarze bei dem einen oder anderen, aber dann sagen wir, dann ist das auch vom Geist Gottes so geführt und geleitet, dass das so sein soll, dass derjenige sich vielleicht auch angesprochen fühlt. Und vielleicht gibt es im Zusammenleben unter euch auch gewisse Befindlichkeiten, die verletzt werden. Dinge, wo ihr untereinander vielleicht nicht ganz klar miteinander kommt, wo du sagst, na, der hat schon wieder das gemacht oder diejenige Schwester hat schon wieder sich falsch verhalten. Ja, aber hier steht, wir, die Starken, haben die Pflicht und Schuldigkeit und die Verantwortung, uns so zu verhalten, dass wir die Schwachheiten der Schwachen tragen. Im Galaterbrief steht etwas davon, dass wir die Last des Anderen tragen sollen, dass wir lernen sollen, auch unseren Bruder, unsere Schwester, die Not hat, die ein Problem hat, die vielleicht auch noch nicht so weit im Glauben ist, sie zu tragen, mitzunehmen. Ich will einmal jetzt einen Schnitt machen, wenn wir in die Welt hineinschauen. Da geht es nur darum, dass einer sich nach vorne hin profiliert, dass einer als Starker sich herausarbeitet und sich absetzt anderen gegenüber. Und da wird ohne Rücksicht auf Verluste, wird auch über Leichen gegangen. Und da will man nicht auf die Schwachen Acht haben, sondern da gilt nur egoistisch, sich selber ins gute Licht zu setzen, voranzugehen, den besten Platz einzunehmen, Karriere zu machen, Ansehen zu bekommen. Das ist das, was wir in unserer Welt um uns herum erleben. Und jetzt kommen wir wieder zurück hier zu diesem Text. Paulus sagt hier eigentlich was ganz anderes. Er verlangt von denen, die vorweggehen und die stark sind und die meinen, stark zu sein, ihr sollt euch um die anderen, die schwach sind, kümmern. Ihr sollt sie nicht übervorteilen, ihr sollt sie nicht überfordern, sondern ihr sollt sie mitnehmen und ihr sollt sie tragen. Wenn wir ein alttestamentliches Bild nehmen, wenn das Volk Israel unterwegs war in der Wüstenwanderung, dann konnte man nur so schnell ziehen, dass hinten der Nachtrab eben nicht zurückblieb. Und am schönsten wäre es, wenn dann die, die stark sind, die Schwachen, die hinten nur so hinterher humpeln, dass man sie trägt und mitnimmt, damit wir gemeinsam, alle zusammen, das Ziel erreichen. Und das wäre doch schön, wenn wir eine solche Gesinnung hätten innerhalb der Gemeinde, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir die, die Schwachheiten haben, dass wir sie unterstützen, dass wir ihnen helfen, dass sie aus ihrem Tal herauskommen und dass sie vielleicht auch gewisse geistliche Sichtweisen, dass sie sie anhand des Wortes Gottes prüfen, dass sie vielleicht auch zu anderen Erkenntnissen kommen. Und die Starken, die haben vielleicht mit manchen Dingen gar kein Problem. Ich habe ein Fernsehen zu Hause, ich gucke auch schon mal Tagesschau, aber andere Geschwister sagen wiederum, ich will kein Fernsehen zu Hause haben. Da werde ich aber auch nicht sagen, das ist gesetzlich oder das will ich verurteilen. Nein, das muss doch jeder für sich dann auch vom Herrn prüfen. Ist es denn richtig, ein solches Gerät zu Hause stehen zu haben, ja oder nein? Bin ich in Versuchung dadurch, dass ich mir die Welt ins Haus hole oder? Und so kann man sein Leben durchgehen und gucken, was tue ich eigentlich, was praktiziere ich eigentlich, kann ich das vom Herrn verantworten? Und das sieht wahrscheinlich in meinem Leben wiederum anders aus als in eurem Leben, gewisse Dinge. Dass ich sage, ich habe da kein Problem mit. Andere wiederum sagen, das ist mir ein großes Problem und ich würde mich davon fernhalten. Aber wir wollen aufeinander Acht haben und wir wollen auch die Schwachen tragen und mitnehmen. Wenn ich an meine Gemeinde zu Hause denke, dann weiß ich, es gibt dort Geschwister, die werden wir wahrscheinlich ihr Leben lang begleiten und tragen müssen. Die werden nie ein ganz selbstständiges Christenleben führen können. Die muss man immer wieder ermuntern, ermutigen, an die Hand nehmen, viel Arbeit und Zeit in sie investieren, damit sie beim Herrn bleiben und auf dem Weg bleiben. Und das gibt es wahrscheinlich auch bei euch, dass ihr jetzt ein oder zwei, drei Geschwister im Kopf habt, wo ihr sagt, naja, da ist immer Arbeit reinzustecken, das werden die nie alleine ganz schaffen. Aber auch da sind wir dann aufgefordert, als Starke den Schwachen zu helfen, damit wir eben gemeinsam unterwegs sind und auch uns anders verhalten, als wir es aus der Welt kennen und gemeinsam das Ziel erreichen. Und hier steht halt auch am Ende des ersten Verses, es geht nicht darum, dass wir uns selber gefallen, sondern diese auch weltlichen Allüren sollten wir ablegen, sondern es geht darum, dass wir Gott gefallen, dass wir Jesus Christus gefallen, dass wir unser Leben in seinen Dienst stellen und auch in den Dienst der Geschwister, dass wir zur Erbauung der Geschwister da sind. Und das sehen wir im Vers 2, jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Wir sollen unser Leben dafür einsetzen, dass wir den Geschwistern dienen und ihnen zur Erbauung sind. Das heißt, dass wir ihnen eine Hilfe sind in ihrem Glaubensleben, dass sie wachsen im Glaubensleben, dass sie gestärkt werden im Glaubensleben. Und da möchte der Herr uns an unserem Platz, wo er uns hingestellt hat, in der Gemeinde benutzen. Wir kennen alle dieses wunderbare Bild, dass wir Glieder an seinem Leib sind und jedes Glied hat eine etwas andere Aufgabe. Und da kannst du dich fragen, wo ist eigentlich mein Platz innerhalb der Gemeinde? Wo möchte der Herr mich benutzen, damit das Große und Ganze der Gemeinde funktioniert und wir als Gemeinde auch zum Loben und Danken Gottes kommen, dass wir als Leib etwas darstellen, wo wir Gott Ehre geben und wo wir ihn darstellen, wo Menschen, wenn sie als Ungläubige reinkommen, merken, hier herrscht ein anderer Geist, hier verhalten sich die Menschen anders, dass sie also wirklich auch eine Veränderung sehen in unserem Leben, dass da ein ganz anderer Geist herrscht innerhalb der Gemeinde Jesu Christi. Vielleicht noch einen kleinen Exkurs jetzt nebenbei. Wenn wir als Starke immer nur auf die Belange der Schwachen Rücksicht nehmen, kann das natürlich dazu führen, dass, ich will das jetzt mal überspitzen, durch das Veto der Schwachen wir am Vorankommen gehindert werden. Ja, wenn also alles immer nur bremst hinten, dann kommen wir auch irgendwie gar nicht voran. Wenn ich dieses Bild mal so nehmen darf, von einem Tross, der unterwegs ist als Gemeinde, wenn die, die vorne weggehen, sagen so, wir wollen jetzt dies und jedes, wir wollen auch nächstes Jahr eine Evangelisationsveranstaltung machen und wir wollen auch ein Advents-Event machen und wir wollen auch noch gewisse andere Dinge stemmen als Gemeinde, wir wollen auch einen Gemeindeumbau machen, was ihr vor kurzem hattet. Wenn dann alle immer nur sagen, oh, das ist so viel Arbeit und das schaffen wir doch gar nicht und die Geschwister sind so beschwert und wir müssen auch mal eine Pause einlegen. Wenn dann immer nur die Schwachen bremsen und zurückhalten, werden wir nicht vorankommen. Also das muss auch eine gewisse Waage geben in dem, wie wir zusammenleben. Und auch bei den Schwachen muss es ein gewisses Verständnis dafür geben, dass es auch gewisse Dinge gibt, wo es mal weitergeht. Und sie auch ein Stück weit sich versuchen zu entwickeln. Trotz ihrer Schwachheiten, trotz ihrer, ja, vielleicht Schwierigkeiten, die sie haben, dass sie doch, und wenn es nur ist, dass sie dankbar sind, dass sie hier sein dürfen, dankbar sind, dass sie getragen werden und Gott dankbar sind, dass ihnen Hilfe widerfährt. Aber dass auch die Schwachen nicht dazu beitragen, dass alles ausgebremst wird und dass also das auch nicht sein kann, dass durch das Veto der Schwachen alles aufgehalten wird. Also ich will mal sagen, das ist die andere Kehrseite der Medaille. Das will der Paulus sicherlich auch nicht, sondern er will dann schon, dass die Starken die Schwachen mitnehmen, sich um sie kümmern, dass wir auch gemeinsam weiterkommen. Gemeinsame Erbauung untereinander. Wir wollen uns gegenseitig fördern im Glaubensleben. Das wäre schön, wenn das so im Zusammenleben der Fall wäre. Und jetzt im Vers 3 sagt Paulus uns ein Vorbild, ein Beispiel, dem wir auch nicht widerstehen können. Vers 3. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Er führt jetzt hier als Beispiel den Herrn Jesus uns vor Augen. Und er führt ihn ein als denjenigen, der auch nicht sich selbst gefallen hat. Und er verbindet das mit einem alttestamentlichen Wort aus dem Psalm 69, Vers 10. Die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Und dieser Psalm 69 spricht von den Leiden des Christus, von dem Kreuzestod und von dem, was der Herr dort durchgemacht hat. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, Christus, der für uns gelitten hat, der unschuldig verurteilt wurde, der keine Schuld hatte, aber trotzdem sich für uns hat verurteilen lassen und kreuzigen lassen, einen Weg gegangen ist, der alles von ihm verlangt hat. Sein Leben hat er gegeben für uns. Er wurde zur Sünde gemacht. Das, was Gott und Sünde passt eigentlich gar nicht übereinander, das alles hat Jesus Christus auf sich geladen. Er hätte, so wissen wir aus seinem Wort, 12 Legionen Engel holen können und hätte Tabula Rasa hier auf der Erde machen können. Er hätte nicht, ich muss anders sagen, der Weg ans Kreuz, er hätte ihn selber verhindern können. Aber er hat es nicht getan, weil er freiwillig und aus Liebe zu uns verlorenen Menschen ans Kreuz gegangen ist. Und er hat sich klein gemacht. Er wollte nicht sich selber gefallen. Er hat sich ganz zurückgenommen. Der Sohn Gottes, der Christus, wird so klein, dass er sich von seinen Geschöpfen verurteilen lässt und ans Kreuz geht und stirbt. Ein größeres Beispiel kann uns Paulus gar nicht geben, als unseren Herrn Jesus Christus, der alles gegeben hat für uns. Und wenn wir uns das so vor Augen stellen, Jesus Christus ist für uns in den Tod gegangen, hat alles getan, damit wir Errettung erfahren. Wer wären wir dann, dass wir vielleicht wegen einer Nichtigkeit einem Bruder oder Schwester gram sind? Dass wir irgendwie sagen, er hat mir schon wieder irgendwie was nicht mitgebracht. Ich habe jetzt dreimal gefragt, jetzt ist er bei mir unten durch. Also, wie gehen wir miteinander um? Lassen wir uns auch schon mal übervorteilen? Nehmen wir unser eigenes Ich zurück? Nehmen wir uns zurück, um innerhalb der Gemeinde nicht für Unruhe zu sorgen, für Zwietracht, für Spaltung? Der Jesus hat alles gegeben, damit wir errettet werden können. Er hat nicht sich selber gefallen, sondern seinem Vater. Er hat den Willen des Vaters ausgeführt. Und da dürfen wir uns auch immer wieder fragen, wenn wir dieses Beispiel sehen, bin ich dem Herrn gehorsam? Tue ich den Willen Gottes in dem, was ich tue? Ich muss mich immer wieder mal reflektieren und hinterfragen, ist das, was ich tue, dienlich der Gemeinde, dient es der Erbauung der Geschwister, tue ich den Willen des Vaters? Und da können wir uns immer wieder auch selber mal zurücknehmen und bremsen und fragen, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Paulus stellt uns hier den Herrn Jesus als Vorbild vor. Und dann kommt hier fast wie unpassend der Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Wieso kommt Paulus jetzt auf einmal, klar, auf ein ganz anderes Thema? Er spricht die alten Schriften an und hier ist das Alte Testament gemeint. Wieso kommt er jetzt auf einmal, wo es eigentlich um das Zusammenleben der Geschwister geht und diese Verschiedenheiten, die es da gibt, zu überbrücken und Einheit darzustellen, wieso kommt er jetzt auf einmal auf die alten Schriften? Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Passt jetzt so auf den ersten Blick gar nicht richtig rein hier. Aber wir haben eben gelesen aus dem Psalm 69, Vers 10. Alte Schriften, Psalmen. Dort zitiert der Pharisäer Paulus, der sich gut auskannte in den alten Schriften und nutzt sie in seiner Argumentation. Und er macht jetzt auch als zweites deutlich, die Schriften, die wir aus dem Alten Testament haben, sind für uns unheimlich wertvoll und unheimlich wichtig. Das, was wir da lesen, was dort aufgeschrieben ist, ist nicht nur für die damaligen Juden, die das gelesen haben, aufgeschrieben, sondern das strahlt auch aus in unsere Zeit, bis hinein in unsere Zeit 2018. Das, was wir aus den alten Schriften lesen, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Und es ist damit verbunden, dass wir Ausharren und Ermunterung durch die Schriften bekommen und auch Hoffnung haben durch das, was wir im Alten Testament lesen. Wir können das nicht loslösen und abkoppeln vom Neuen Testament. Auch wenn wir eine neutestamentliche Gemeinde sind, auch wenn wir das als unsere Grundlage sehen, so dient doch das Alte Testament für uns als Schatztruhe, als Fundus, als Hilfestellung, um überhaupt das Neue Testament verstehen zu können. Und diese Dinge, die uns dort aufgeschrieben wurden, und wer weiß, ob die Schreiber, die es damals aufgeschrieben haben, sich dessen bewusst war, dass das auch eine neutestamentliche Gemeinde noch berührt, was dort geschrieben ist. Diese alten Schriften sollen uns Hoffnung geben, Ausharren, Ermunterung, Hoffnung. Und da sind so viele tolle Ereignisse drin geschildert. Und ihr werdet es sicherlich auch hier praktizieren, sonntags morgens, dass ihr immer mal wieder auch ein alttestamentliches Buch betrachtet oder auch vielleicht in der Bibelstunde. Weil wir als auch gläubige Christen wissen, das Alte Testament ist voll von Schätzen, die wir heben können, die für uns als Gläubige heute von Vorteil und von Nutzen sind und uns zur Ermunterung und zur Erbauung dienen und uns Hoffnung geben. Wenn ich alleine mal das Leben von Josef sehe, Josef, der von seinen Brüdern verkauft worden ist, der insgesamt 21 Jahre lang gelitten hat, weil er verkauft worden ist in ein fremdes Land nach Ägypten, der schwierige Zeiten durchgemacht hat, im Gefängnis gesessen hat, weil er zu Unrecht beschuldigt wurde von der Frau des Potiphar, vergessen von denen er geholfen hat im Knast und dann aber von Gott in eine Stellung gebracht wurde als der zweite Mann hinter dem Pharao in Ägypten. Und wie ihm dann bewusst wurde, nach vielen, vielen Jahren, warum Gott das alles zugelassen hat. Ist das nicht eine besondere Ermunterung für uns, wenn wir uns die Lebensgeschichte Josefs anschauen? Ist das nicht eine Hoffnung, die wir haben, auch wenn wir in schwieriger Lebenslage sind? Gott hat einen Plan, Gott hat ein Ziel mit Josefs Leben. Und auch wenn es dir schlecht geht, hat er doch einen Plan und auch ein Ziel mit deinem Leben. Auch wenn wir es gerade im Moment nicht verstehen, so möchte er doch dich führen. Und vielleicht verstehen wir erst in vielen Jahren, warum Gott Dinge zugelassen hat in meinem Leben. Und dann gehen uns die Kronleuchter auf und dann werden wir sehen und mit offenem Mund und Staunen zurückblicken und sagen, ja, Herr, du hast alles gut gemacht. Und dann können wir auch den Hiob nehmen als Beispiel für diejenigen, die in Leid leben, dass man auch Hiob heranzieht als eine Person aus dem Alten Testament, wo wir lernen dürfen. Und man könnte jetzt ja stundenlang anschließen an Lebensgeschichten, an Ereignissen von Menschen aus dem Alten Testament, die uns eine Ermunterung darstellen, die uns auch Hoffnung geben. Und dann denken wir natürlich direkt an Hebräerbrief, wo auch uns die großen Glaubenszeugen aufgezählt wurden, und da wir auch einen Fundus haben, eine Wolke von Zeugen, eine Wolke, das ist ja eine Vielzahl von Zeugen, die uns deutlich machen, Gott, wie er handelt, wie er auch gnädig ist, was er bewirken kann im Leben von Menschen, die ihm vertrauen. Und dann kommen wir zum Staunen und das erwärmt unser Herz. Und das ist eine Ermunterung und Hoffnung, so dass wir auch in schwieriger Lebenslage ausharren können. So, und jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Text, Kapitel 15. Warum schreibt der Paulus das in diesem Zusammenhang? Nicht nur, weil er gerade alttestamentlich etwas zitiert hat, was wichtig ist für ihn, sondern wir brauchen diese Ermunterung und auch diese Hoffnung im Zusammenleben der Geschwister untereinander, dass wir auch da lernen, das Alttestament heranzuziehen, um dadurch auch Lebensbilder kennenzulernen, Handlungsweisen Gottes kennenzulernen, um auch für unser Zusammenleben heute eine Ermunterung und eine Stärkung zu bekommen. Es wäre fatal, würden wir das Alte Testament links liegen lassen und würden es völlig beiseite schieben. Das wäre auch für unser Zusammenleben als Gläubige heute eine Katastrophe. Und so gibt Gott die ganze Heilige Schrift, damit wir dieses Zusammenleben, so wie er es hier schildert, der Paulus, dass wir dazu überhaupt in der Lage sind, dass wir, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, auch mit dem Alten Testament, einfach so viel tolle Dinge erfahren dürfen, dass es uns so wertvoll wird, dieses Wort, und wir dadurch Hoffnung bekommen und auch Kraft, um im Zusammenleben untereinander auch uns richtig zu verhalten. Vers 5. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Hier wird ein Begriff eingeführt, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Das ist auch eine Sache, die uns hier vor Augen gestellt wird. Gott ist der, der uns dazu zurüstet, befähigt. Er ermuntert uns, er schenkt uns Kraft zum Ausharren und er gebe uns, dass wir gleichgesinnt sind untereinander. Dass nicht der eine in die Richtung denkt, der nächste in die Richtung, der dritte wieder eine ganz andere Richtung. Sondern wir wollen ja als Gemeinde Jesu Christi eine wunderbare, herzliche Gemeinschaft praktizieren, ausüben und auch darstellen. Das ist, wenn ich da an die Apostelgeschichte denke, wie da steht, und sie waren wie ein Herz und eine Seele. Treffender und schöner kann man es so kurz gar nicht mehr ausdrücken. Wenn wir da hineingucken könnten in diese ganz junge Gemeinde Jesu Christi und sie waren ein Herz und eine Seele. Da war ein wunderbares Miteinander, ein herzliches Aufeinanderzugehen und eine Gemeinschaft. Sie waren gleichgesinnt. Und diese Gleichgesinntheit, die soll Christus Jesus gemäß sein. Der Herr gibt die Richtung vor. Der Herr ist derjenige, der unsere Gedankenwelt verändern möchte und der uns umgestalten möchte in unserem Denken. Und wenn wir unser Denken verändern lassen, wird sich auch unser Verhalten verändern. Letzte Woche Dienstag, als wir bei den Sintis zusammen waren, brach so etwas heraus aus einer Schwester, die sagte, wir stellen überhaupt nicht mehr eine Einheit da, hier am Platz. In Düsseldorf gibt es so, ich sage jetzt mal abfällig, ein Ghetto, eine Straße, wo nur Sintis wohnen. Und dort gibt es eine Handvoll Gläubige. Und die eine Schwester sagte dann, ja, wir kommen zwar dienstags immer zur Bibelstunde hier gemeinsam zusammen, aber wenn du nicht da bist und wir unter uns sind, wir bilden keine Einheit. Wir stellen das nicht nach außen hin dar. Und deswegen können wir hier auch überhaupt kein Zeugnis sein. Und das brach so aus ihr heraus. Und sie sagte dann, ich muss lernen, meine Geschwister mit den Augen Jesu zu sehen. Und was sie dann auch noch gemacht hat, sie hat dann gesagt, ich will dann nicht die Schwester da drüben angucken, sondern ich will das so machen. Das muss sie dann noch ein bisschen erläutern. Aber sie sagte bedeutungsmäßig, ich will sie durch das Wort Gottes sehen. Ich will einen Filter davor setzen. Ich will sie nicht als den Raimund oder den Ralf sehen, sondern ich will sie als meine Schwester sehen, die vom Herrn errettet ist. Dafür hat er sein Blut gegeben. Und ich möchte sie durch die Augen Jesu sehen, damit wir ein gutes Miteinander haben. Und ich will nicht die alten Dinge immer wieder in ihr sehen und das aufwärmen, was sie mir angetan hat. Damit wir eine Einheit darstellen, damit wir ein Zeugnis sein können, hier am Platz in Düsseldorf. Und das ist doch auch etwas, was sehr plastisch uns vor Augen führt, worum es hier geht. Gleichgesinnt zu sein, Bruder und Schwester, durch die Augen des Herrn Jesus zu sehen. Sie anzunehmen, so wie sie sind, und sie zu akzeptieren und auch unser Denken durch Jesus Christus verändern zu lassen. Und das tun wir, indem wir uns beschäftigen mit den Schriften, mit dem Alten und dem Neuen Testament, dass die Gedanken, die wir dort erkennen, den Willen Jesu erkennen und Stück für Stück unsere alte Natur ablegen und verändert werden in das Bild Jesu Christi hinein. Und dann wird es auch möglich sein, dass wir dem anderen anders begegnen, als wir es vielleicht früher als Weltmenschen oder als Junggläubige getan haben. Damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Das ist eigentlich das Ziel der ganzen Übung. Wir wollen als Gemeinde Jesu Christi Einheit darstellen, damit wir Gott verherrlichen, damit wir ihm die Ehre geben. Er, der seinen Sohn gesandt hat, damit wir erkauft werden können für Zeit und Ewigkeit. Diesem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, den wollen wir durch unser Zusammenleben verherrlichen. Das ist ein hoher Anspruch. Und vielleicht sagen wir auch, oh wei, wie soll das funktionieren? Spätestens, wenn ich in die Gemeinde gehe, ist Unvollkommenheit da. Wir haben es heute Morgen in der ersten Stunde von einem Bruder gehört, der sagte, naja, wir sind hier noch irgendwie unvollkommen zusammen. Wir sind alles unvollkommene Menschen, ja. Wir sind alles erkaufte Sünder, die wir hier zusammensitzen. Aber dennoch möchte der Herr Jesus unser Denken und unser Handeln so weit verändern, dass wir auch hier auf der Erde schon ein Stück weit, will ich mal sagen, Himmel darstellen können, ein Stück weit Gottes Gedanken darstellen können. Und da ist jeder gefragt, sich an die eigene Nase mal zu fassen, um dazu beizutragen, dass dieses wunderbare Ziel erreicht wird, Gott zu verherrlichen durch dein und mein Verhalten und dann auch als Kollektiv, als Gemeinde, das so darzustellen. Und im Grunde genommen wollen wir doch alle irgendwie ein friedliches und gutes, herzliches Miteinander. Wir wollen ein harmonisches Miteinander, ein einmütig gesinnt sein. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der da auch mal eine Bombe zünden möchte und mal irgendwas wieder aufrühren möchte. Ja, aber im Grunde wollen wir doch alle dieses Ziel erreichen. Wie können wir das? Indem wir uns Jesus Christus als Vorbild nehmen, uns ihm anvertrauen, uns durch ihn verändern lassen. Und dann können wir auch das erreichen, wie damals auch in der ersten Gemeinde in Jerusalem, ein Herz und eine Seele, dass wir so ein Zusammenleben auch erleben dürfen. einmütig mit einem Munde Gott verherrlichen. Zu dem Mund möchte ich auch mal sagen, früher ist aus unserem Mund, als wir fern von Gott waren, Lästerung hervorgegangen. Da wollte man von Gott nichts wissen. Dann haben wir mit unserem Mund Sünde bekannt und haben uns unter das Kreuz gestellt und haben unsere Sünden Jesus Christus bekannt mit unserem Mund. Und wir bekennen heute als erlöste, errettete Gläubige mit unserem Mund diese Dinge hier, dass wir Gott verherrlichen durch unseren Mund. Das, wo das Herz voll ist, fließt der Mund über. Wir dürfen jetzt diesen Mund benutzen zur Verherrlichung Gottes. Das, was wir früher als Werkzeug benutzt haben gegen ihn, ist jetzt eingesetzt, dass wir ihn loben und verherrlichen dürfen. Und dieses Einmütigsein, auch da will ich nochmal sagen, es ist nicht so, dass wir jetzt alle hier in einem Raum sitzen und ja deswegen irgendwie eine Einheit darstellen. Das ist es noch nicht. Sondern einmütig zu sein und auch dauerhaft diese Einmütigkeit zu haben, das bedeutet auch, dass wir in einer geistlichen Einheit zusammen sind. Dass wir uns auch auf den anderen einlassen und dass wir als Geschwister untereinander auch eine Einmütigkeit leben. Das war das, was ich eben von der Schwester schilderte, dass ich nicht nur meinen Bruder sehe, na, er ist auch ein Christ, sondern dass ich sage, ich hatte früher ein Problem mit dir, aber heute will ich dich mit den Augen Jesu sehen und ich will dich akzeptieren, ich will dich annehmen, ich will nicht nur Waffenruhe haben, sondern ich will wirklich dich als einen Bruder oder eine Schwester annehmen in meinem Herzen und dich von Herzen lieben. Dass wir da hinkommen, das wäre wirkliche Einmütigkeit und mit einem Munde Gott loben und verherrlichen. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Und hier nochmal der Hinweis auf den Herrn Jesus. Wie seid ihr eigentlich errettet worden? Wie seid ihr aufgenommen worden? Euch ist auch alle Schuld vergeben worden. Ihr hattet keine Chance, euch alleine aus dem Dreck zu ziehen. Ihr brauchtet fremde Hilfe. Und diese fremde Hilfe ist euch durch Jesus Christus geworden. Und er hat euch herausgezogen aus dem Sumpf der Sünde und hat euch in sein wunderbares Licht gestellt. Er hat euch für ewig errettet. Er hat euch neues Leben geschenkt und eine wunderbare Zukunft, die ihr in der Herrlichkeit bei Gott verbringen dürft. Und wenn ihr so angenommen worden seid von Jesus Christus, dann lernt es auch euren Bruder und eure Schwester, die mit euch in der Gemeinde sind, auch so anzunehmen. Denkt man natürlich direkt an Philipper 2 wieder, dass wir den anderen höher achten sollen als uns selber, dass wir das lernen. Das fällt uns nicht in den Schoß. Und das ist nicht unsere alte Natur, sondern das ist etwas, wo wir hart dran arbeiten müssen, wo wir drum kämpfen müssen, um das zu erreichen, um eine solche Annahme des anderen zu erreichen. Aber wir haben als Christen eben die wunderbare Chance, ein solches Zusammenleben doch zu gestalten und zu erleben. Wir dürfen das mit der Hilfe des Herrn erleben, wie er wirklich dieses herzliche Miteinander schenkt. Und dann lernen wir vielleicht auch das über das eine oder andere Mal drüber hinwegzusehen, ohne uns gleich wieder künstlich aufzuregen oder uns in unseren Befindlichkeiten selber getroffen zu sehen. Und das ist etwas, was ich hoffe, jetzt noch einmal euch ganz neu vorgestellt zu haben. Es ist nichts Neues vom Wissen her, was ihr mit Sicherheit auch schon öfter gehört habt. Aber Paulus verwendet immer wieder oder muss eigentlich dieses Thema immer wieder auch in den Briefen wenden, ob wir auch den Korintherbrief uns ansehen, dass der eine dem nachläuft und der andere dem, dass es gewisse Parteiungen gibt oder dass auch einer da ist, der Zwietracht sehen möchte. Diese Themen fängt er immer wieder auch an in seinen Briefen, weil wir eben schwache Menschen sind und immer wieder neu diese Ermahnung und auch diese Ermunterung brauchen und erinnert werden müssen, warum wir hier zusammengestellt sind und welche Möglichkeiten wir als Gläubige im Zusammenleben haben, wie wir miteinander umgehen. Ich habe es jetzt eben schon mal kurz angedeutet, es gibt einen Widersacher Gottes, der natürlich uns als Gläubige schachmatt setzen möchte und unser Zeugnis zerstören möchte. Und wenn er das geschafft hat, mehr kann er nicht mehr tun. Er kann uns nicht mehr aus der Hand Gottes rauben, aber er kann unser Zeugnis zerstören und er kann unser Zusammenleben stören, damit nicht noch mehr Menschen errettet werden durch unser Zeugnis, dass Menschen angesprochen werden. Das möchte er zerstören. Und all diese Dinge sollten wir im Kopf haben, wenn wir uns mit dem Thema Zusammenleben von Gläubigen beschäftigen. So, und jetzt lasse ich euch mit diesen Dingen einfach mal in die neue Woche hinein. Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt ganz besonders angesprochen fühltet, weil es Probleme gibt mit einem Bruder oder einer Schwester, die euch Not machen. Aber lernt doch einfach, damit umzugehen. In der Weise, wie wir das eben gehört haben. Ich hatte lange Jahre mit einem Bruder aus unserer Gemeinde auch Schwierigkeiten. Ich habe dann dafür gebetet. Und es hat ein paar Jahre gedauert. Aber mittlerweile habe ich ein herzliches Verhältnis zu diesem Bruder. Und auch da kann Gott Veränderung schenken. Und das hat auch etwas mit meinem Denken und meinem Empfinden zu tun, dem anderen gegenüber. Natürlich gibt es auch immer wieder Leute, die wie Kakteen durch die Gegend rennen, wo man es schwer hat, sie zu umarmen, weil sie einfach stachelig sind. Aber auch da wollen wir lernen, mit umzugehen, mit solchen Brüdern oder Schwestern und sie lieben. Und der Herr tut vielleicht Dinge auch an ihnen, dass sie verändert werden und sich mehr einfügen und passender werden innerhalb der Gemeinschaft. Ja, das wäre schön, wenn wir das einfach mitnehmen in die Woche und uns auch da befleißigen, üben, das zu tun, so wie der Herr es von uns möchte, so wie wir es hier gelernt haben. Naja, und Schweinefleisch habe ich zwar gegessen, da rümpft ihr nicht die Nase. Aber vielleicht gibt es andere Dinge, wo ihr ein Problem mit habt, auch mit mir. Aber wir dürfen das alles im Lichte Jesu beleuchten, wir dürfen uns das anschauen und dürfen eine Haltung dazu finden. Wir dürfen natürlich auch auf den anderen zugehen und auch mit ihm darüber reden und vielleicht auch da Dinge bewusst machen im Zusammenleben. Aber wir wollen zur Verherrlichung Gottes beitragen durch unser Zusammenleben hier als Ortsgemeinde,